Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Schön, dass Sie wieder zuhören. Manchmal, da fühlt es sich so an, als stünden wir zwischen zwei Welten. Zwischen dem Kino der Vergangenheit und dem Kino der Zukunft. Also irgendwo zwischen kühnen Visionen und sehr harten Realitäten. Und in dieser Sendung, da tauchen wir ein in genau diesen Grenzbereich, in dieses Dazwischen. Dort, wo Film nicht nur erzählt, sondern auch verführt, wo Geschichten nicht nur unterhalten, sondern auch herausfordern. Und das trifft auch auf unseren ersten Film zu, ein Anti-Musical, das nach der Apokalypse spielt. Es wird sehr intensiv, das kann ich versprechen, aber es wird garantiert nicht langweilig. Stellen Sie sich vor, Sie leben mit Ihrer Familie in einem luxuriösen Bunker tief unter der Erde, abgeschnitten von der Welt da draußen, die es vielleicht auch nicht mehr gibt. Das ist keine tolle Vorstellung, aber, und jetzt wird's interessant, was, wenn das wahre Gefängnis nicht die Betonwände um Sie herum sind, sondern die Geschichten, die Sie sich erzählen? Geschichten, die Ihnen helfen, zu verdrängen, was Sie getan haben, um überhaupt in diesem Bunker zu landen? Davon handelt der Spielfilm The End, der Donnerstag in unsere Kinos kommt. Regisseur ist Joshua Oppenheimer, der sich bereits mit seinen Dokumentarfilmen The Act of Killing und The Look of Silence intensiv mit der Frage beschäftigt hat, wie sich Menschen selbst belügen, um dann mit Schuld und Trauma zu leben. Sein neuer Film The End ist da, muss man sagen, eine radikale Weiterentwicklung dieses Themas. Ein dystopischer Film über eben eine reiche Familie, die nach dem Untergang der Welt in einem Bunker Zuflucht gefunden hat. Doch sie verschanzen sich nicht vor der Welt da draußen, sondern eher vor der Wahrheit. Und immer wenn ihre Lügen über das Handeln bröckeln, brechen diese Figuren aus und singen. Denn The End ist ein Musical.
I'll be fine.
Was sagt uns jetzt diese gesungene, dystopische Parabel über unsere Welt, über unsere Gegenwart, über die Lügen, die wir uns erzählen und die Wahrheiten, vor denen wir uns verstecken? All das konnte ich mit dem Oscar-nominierten Regisseur Joshua Oppenheimer besprechen. Und Oppenheimer hat einmal behauptet, The End, das sei eine konsequente Weitererzählung seiner bisherigen Dokumentarfilme. Daher wollte ich zunächst von ihm wissen, wie er das eigentlich meint.
Well, spiritually, the film, like The Act of Killing, like The Look of Silence, is a meditation on storytelling.
Nun, auf einer grundlegenden Ebene ist The End, genau wie The Act of Killing und The Look of Silence, eine Reflexion über das Erzählen von Geschichten, darüber, wie wir Geschichten nutzen, um uns vor der Welt selbst zu verbergen, wie wir uns Ausreden zurechtlegen und an ihnen festhalten, um unsere Schuldgefühle zu lindern, und wie wir es irgendwie schaffen, diese Ausreden selbst zu glauben. Es geht also um die zutiefst menschliche Fähigkeit, sich selbst zu belügen und um die schrecklichen Konsequenzen dieser Selbsttäuschung. Gleichzeitig gibt es eine sehr konkrete Verbindung. Nach meinen vorherigen Filmen wollte ich einen Film über indonesische Milliardäre machen. Männer, die durch Terror an die Macht kamen und sich ein Wirtschaftsimperium sicherten. Doch nach der Veröffentlichung von The Act of Killing konnte ich nicht mehr zurückkehren. Also begann ich, Oligarchen anderswo zu recherchieren und stieß auf einen zentralasiatischen Öltaikun, der sich mit Gewalt die Rechte an seinen Ölfeldern gesichert hatte. Und dieser Oligarch kaufte gerade einen Bunker für sich und seine Familie. Einen Bunker, wie er auch in The End vorkommt. Er lud mich ein, ihn gemeinsam mit ihm zu besichtigen. Und während wir dorthin durchgingen, ließen mich diese Fragen nicht mehr los. Wie lebt man mit der Schuld an der Katastrophe, vor der man flieht? Wie zieht man eine neue Generation groß, die niemals die Außenwelt gesehen hat, die keine Ahnung davon hat, was man zerstört und hinter sich gelassen hat? Auf dieser Ebene ist mein Film eine Antwort auf genau diese Fragen. Aber auf einer anderen Ebene sagt er, diese Familie im Bunker ist nicht nur eine reiche Familie. Sie ist nicht nur eine Allegorie für die Menschheit im Angesicht der Klimakrise. Sie steht für uns alle, für jede Familie. Denn aus Angst, Scham und Verdrängung verschanzen wir uns und ignorieren die Konsequenzen unseres Handelns. Wir leben alle in Bunkern. Und in diesem Sinne ist The End ein Film über unsere Gegenwart.
Impact of our choices. We all live in bunkers. And in that sense it's a film about our present.
Da The End, wie Sie gerade beschrieben haben, auch ein Film darüber ist, wie wir uns Geschichten erzählen, war es denn von Anfang an klar, dass dieser Film ein Musical oder zumindest ein musikalischer Film werden würde? Denn Singen ist ja auch irgendwie eine Form des Erzählens.
This film was either going to be a fly on the wall documentary shot 25 years after the end of the world.
Ja, das war von Anfang an klar. Dieser Film konnte entweder eine Fly-on-the-Wall-Dokumentation werden, gedreht 25 Jahre nach dem Ende der Welt, in diesem Bunker, mit dieser Familie, mit dem Öl-Tycoon und seinen Angehörigen. Aber das war eine ziemlich unwahrscheinliche Option. Und zum Glück ist die Welt ja noch nicht untergegangen. Oder es musste ein Musical werden. Denn das Musical ist das ultimative Genre einer ganz bestimmten Art von falscher Hoffnung. Und wenn ich falsche Hoffnung sage, dann meine ich damit diese Illusion, dass man den Kopf in den Sand stecken kann, obwohl man genau weiß, dass man mit voller Geschwindigkeit auf den Abgrund zurast. Man hat nur diese eine Gelegenheit, ehrlich zu sein zu den Menschen, die man liebt. Nur diese eine Chance, ein Leben zu führen, das wirklich Bedeutung hat. Durch eine Liebe, die in ihrer Ehrlichkeit und Verbundenheit vollkommen ist. Und trotzdem steckt man den Kopf in den Sand, weil man Angst hat, sich den wirklich ernsten Problemen zu stellen, weil man sich nicht traut, die kompliziertesten, schmerzhaftesten emotionalen Themen mit den Menschen anzusprechen, die einem am nächsten stehen. Also erzählt man sich lieber, die Zukunft ist rosig, so wie es die Figuren in meinem Film singen, oder morgen kommt bestimmt die Sonne raus, wie es Annie in dem berühmten Musical singt. Aber das ist keine Hoffnung. Das ist die pure Verzweiflung. Mehr noch, das ist der Wolf der Verzweiflung im Schafspelz der Hoffnung. In Amerika sind wir darin besonders gut. Und das Musical bringt diese Haltung zur Perfektion. Es ist ihr Höhepunkt, ihr Endpunkt. Und in dem Moment, in dem mir klar wurde, nein, es wird keine Dokumentation sein, sondern ein fiktionaler Film, wusste ich auch, dann muss es ein Musical sein.
Sie haben gerade von Ihrem Besuch im Bunker des Oligarchen erzählt. Der Bunker im Film selbst ist ja so ein luxuriöses, unterirdisches Refugium. Wie hat diese Erfahrung, die Sie dort mit dem echten Oligarchen gemacht haben, Ihre Vision für das Filmset geprägt? Ich denke, es ist jetzt nicht eins zu eins genau der Bunker, den Sie damals besichtigt haben.
Well, many of the facilities are the same.
Nun, viele der Einrichtungen im Film basieren tatsächlich auf real existierenden Bunkern. Dabei hatten wir Fragen. Wie versorgen sich die Menschen dort mit Nahrung? Und wir haben zwei Dinge herausgefunden. Erstens, sie haben Tiefkühltruhen, die auf minus 100 Grad heruntergekühlt werden, sodass Fleisch praktisch unbegrenzt haltbar bleibt. Ich habe Bunker besucht, nicht den des Oligarchen, aber andere, in denen man für Jahrzehnte vorgesorgt hat. In einem Bunker gab es 250 Weihnachtsgänse, in einem anderen 250 Thanksgiving-Truthähne. Die Menschen dort hatten nicht nur für Jahre, sondern für viele Generationen geplant. Und zweitens, es gibt Aquaponik, eine Technologie, bei der Fischzucht Nährstoffe ins Wasser abgibt, die wiederum Pflanzen düngen. Das gereinigte Wasser fließt dann zurück zu den Fischen. Ein geschlossener Kreislauf. Das sind Dinge, die man im Film immer wieder sieht und sie sind direkt von realen Bunkern inspiriert. Aber was diesen Bunker im Film von realen Schutzräumen unterscheidet, ist eine viel düstere Vorstellung von der Natur. Und es war eine sehr bewusste Entscheidung.
Dark sense of our natural world, by which I mean, and that was for a very specific reason.
Jetzt haben Sie aus The End ein Musical gemacht, aber es ist jetzt kein klassisches Musical. Ich würde es eher als Anti-Musical bezeichnen. Wieso?
In the classic Hollywood musical, the cliché is that we sing our truths when they're too big for speech. That's why we burst into song. But here,
im klassischen Hollywood-Musical gibt es dieses Klischee. Wir singen, wenn unsere Gefühle zu groß für Worte werden. Aber bei uns fangen die Figuren an zu singen, wenn ihre Lügen zu bröckeln beginnen, wenn die Geschichten, die sie sich selbst erzählen, nicht mehr funktionieren. In diesen Momenten der Unsicherheit, in diesen Krisen des Zweifels, da versuchen sie, sich durch den Gesang neue Lügen zu erzählen. Sie romantisieren ihre Lage. Sie schaffen sich eine neue Geschichte, um weiterzumachen. Und wenn diese Ausreden nicht mehr greifen, dann bleibt nur noch die Romantisierung. Und genau dann brechen sie in Gesang aus. Aber oft ist es ein verzweifelter Versuch. Manchmal hält die Musik nicht stand, bricht unter ihrem eigenen Gewicht zusammen. Sie stoßen auf eine Wand aus Stille und müssen sich wieder aufrappeln, um von vorn zu beginnen. In gewisser Weise ist die Musik eine wunderschöne, leuchtende Lüge. Aber die Wahrheit, die schreit in der Stille.
Und wie schreibt man eine Musik, die in der Stille schreit?
Als wir die Musik für den Film schrieben, wurde uns klar, es sollten nicht 12 einzelne Songs sein. Es sollte ein einziges musikalisches Werk sein, in dem sich immer wieder dieselben Melodien wiederholen. Denn wenn wir eine Melodie hören, die wir bereits kennen, dann summen wir automatisch mit. Das passiert unbewusst. Und in dem Moment, in dem das Publikum mitsummt, identifiziert es sich körperlich mit den Figuren, während sie sich selbst belügen. Dadurch schlüpft man in ihre Haut. Man spürt am eigenen Leib, wie es ist, sich selbst zu belügen. Und das führte uns zu einer entscheidenden Erkenntnis. Wenn die Figuren vergessen, dass sie in einem Bunker sind und sich selbst davon überzeugen, dass sie das bestmögliche Leben führen, dann sollte das Publikum das ebenfalls vergessen. Das bedeutete für uns, der Bunker durfte nicht zu klaustrophobisch wirken. Wir brauchten also auch Außenräume oder zumindest das Gefühl von Außenräumen. Also haben wir den Bunker als eine Abfolge luxuriös eingerichteter Räume entworfen, eingebettet in eine viel größere, von Menschen geschaffene Höhlenstruktur. Mit anderen Worten, eine stillgelegte Mine, ein Relikt der industriellen Zivilisation, die die Erde zerstört hat. Dann stellte sich die Frage, wie schafft man eine Umgebung, die nicht klaustrophobisch wirkt, ohne Fenster? Und die Antwort dafür fanden wir in den Kunstwerken der Mutter. Ihre Kunstsammlung, die Gemälde, sie werden zu den Fenstern dieser Familie. Fenster in eine verlorene, romantisierte Natur. Eine Natur, die es natürlich so nie gegeben hat, weil sie immer nur eine Romantisierung war.
Romanticized nature. That never really existed, because it always was a romanticization.
Ich wollte Sie noch zu den Bildern von The End fragen, zur visuellen Sprache des Films. Sie ist sehr eindringlich, ich würde sie als sehr opulent beschreiben. Es ist aber keine Klaustrophobie, sondern eher eine Art überwältigende Pracht, die uns da entgegenschreit. Und dann gibt es diese versteckten Räume, es gibt die Kunst an den Wänden, alles ist sehr präzise inszeniert. Können Sie über die gestalterischen Entscheidungen sprechen und darüber, wie Sie vielleicht aus der Psychologie der Figuren diese entwickelt haben, die Mutter, der Vater, der Sohn?
I think it's interesting to talk about that in terms of what's missing, what's lost.
Ich finde es interessant, das aus einer anderen Perspektive zu betrachten, nämlich aus der Frage heraus, was fehlt? Was ist verloren gegangen? Wenn man sich zum Beispiel das Büro des Vaters ansieht, dann ist es voller Überreste der Natur. Überall sind Relikte einer vergangenen Welt. An der Wand hängt ein Schildkrötenpanzer. Auf seinem Schreibtisch liegen Korallenstücke, Fossilien, ein paar Tierpräparate, als wären diese Dinge die letzten Zeugnisse einer Welt, die es draußen nicht mehr gibt. Der Sohn wiederum hat ein Diorama, eine verkitschte, idealisierte Miniaturversion von Amerika. Aber wenn man genau hinsieht, erkennt man darin auch einige der realen sozialen Probleme des Landes, nur durch eine nostalgische Linse betrachtet. Und dann spielt Kunst in diesem Bunker eine ganz besondere Rolle. Ich habe ja bereits die Gemälde der Mutter erwähnt, die wie Fenster in eine verlorene, romantisierte Natur wirken. Aber manche dieser Bilder haben noch eine andere Funktion. Sie sind wie Zeugen einer untergegangenen Welt. Diese Gemälde hatten einmal Bedeutung. Sie hatten Bedeutung in der Zeit, in der sie entstanden sind. Für die Künstler, die sie geschaffen haben. Für die Menschen, die sie damals betrachtet haben. Aber jetzt? Jetzt sind sie in eine Art schwarzes Loch gefallen. Es gibt keine Gesellschaft mehr, die ihnen ihre Bedeutung verleiht. Und so stehen sie einfach da, als stumme Zeugen. Die Figur von Tilda Swinton, die Mutter, spricht diesen Gedanken im Film einmal direkt an. Sie sagt, ich wünschte, es gäbe ein Bild, das dich ansieht, so wie die Mona Lisa es tut. Und dann fügt sie hinzu, ich wünschte, ich hätte ein anderes Werk von ihm mitgenommen. Dieses hier starrt uns die ganze Zeit an. Diese Kunstwerke sind also nicht nur Überreste einer verlorenen Welt, sie sind auch Zeugen der Tragödie, die sich im Inneren des Bunkers abspielt.
Witnesses to the unfolding travesty within the bunker.
Was aber besonders interessant ist, der Vater lügt, die Mutter lügt, aber eine faszinierende Figur bleibt ja der Sohn. Er ist der Einzige, der in Kontakt mit jemandem von draußen kommt. Da gibt es ja diese junge Frau, die plötzlich an die Tür klopft. Drinnen sind die Lügen, draußen vielleicht die Wahrheit. Wie würden Sie denn die Figur des Sohnes beschreiben? Er ist ja umgeben von Lügen, aber dann beginnt er genau das zu tun, was die Aufklärung mit uns gemacht hat. Wir fangen an zu fragen und er fängt an zu fragen. Und plötzlich gerät das ganze Konstrukt seiner Eltern, diese Welt, die sie erzeugt haben, ins Wanken.
Son actually knows quite a bit about his parents' crimes.
Der Sohn weiß eigentlich schon ziemlich viel über die Verbrechen seiner Eltern, über ihre Schuld. Das ist die Tragödie. Er weiß es längst. Man sieht immer wieder Andeutungen davon im Film. Aber er weiß auch, dass es seine Aufgabe ist, seine Eltern zu beruhigen. Seine Mutter darf nicht zusammenbrechen. Sein Vater darf nicht zusammenbrechen. Denn wenn sie fallen, dann fällt seine gesamte Welt. Also tut er das Einzige, was er tun kann. Er sagt ihnen, was sie hören wollen. Er wird von ihnen benutzt. Die Mutter rechtfertigt all ihre Entscheidungen mit einem Satz, den sie immer wieder wiederholt. Ich habe all das nur getan, um für dich eine großartige Mutter sein zu können. Das hat eine Wirkung auf den Sohn. Er ist jemand, der es allen recht machen will. Aber sein Schicksal ist bereits besiegelt. Er wird am Ende ganz allein sein. Alle anderen werden vor ihm sterben. Denn er ist der Einzige im Bunker, der jung ist. Und dann kommt plötzlich jemand Neues in sein Leben. Ein Mensch in seinem Alter. Ein Mädchen von draußen. Aber anstatt sich zu freuen, beschließt die Familie, wir müssen sie loswerden. Warum? Weil sie bisher niemanden hereingelassen haben. Wenn sie dieses Mädchen bleiben lassen, dann müssten sie sich mit der Wahrheit auseinandersetzen, nämlich, dass sie alle anderen haben sterben lassen. Und in diesem Moment würde die Mutter zur Mörderin ihrer eigenen Familie werden. Also schützen sie lieber ihr Gewissen und opfern stattdessen ihren eigenen Sohn. Wieder einmal. Der Sohn wird wieder allein bleiben. Obwohl es dieses Mal gar nicht notwendig gewesen wäre, denn da war ja jemand gekommen. Dann zum ersten Mal beginnt dieser junge Mann zu lernen. Die Wahrheit sickert langsam zu ihm durch. Er beginnt, sich den Eltern zu widersetzen. Und genau das ist die zentrale Tragödie des Films. Die Frage ist jetzt nicht nur, wird diese Familie am Ende die Wahrheit annehmen, sondern vor allem, wird der Sohn dieses Geschenk annehmen, das Geschenk der Wahrheit, das dieses Mädchen in ihre abgeschottete Welt bringt? Oder wird er es nicht können?
The End handelt auch von Trauer und Schuld, das haben Sie schon erwähnt. Und Sie haben auch gerade vom Kampf um die Bedeutung in dieser Welt gesprochen. Nach all den Jahren, die Sie jetzt mit dem Projekt verbracht haben, was hat es Sie über die menschliche Widerstandskraft gelehrt? Denn das ist ja auch ein spannender Aspekt von The End. Der Titel The End könnte man ja auch mit einem Fragezeichen dahinter versehen. Ist es denn wirklich das Ende?
We don't know when the end will come. And the end, these characters are nameless because they're you.
Naja, wir wissen ja nicht, wann das Ende kommt. Aber wissen Sie, die Figuren in meinem Film haben keine Namen, weil sie metaphorisch für dich und mich stehen. Diese Familie ist die letzte Familie in der Geschichte. Aber sie ist auch eine Allegorie für die gesamte Menschheit. Und gleichzeitig steht sie für jede einzelne Familie. Das Ende, von dem der Film spricht, ist also unser eigenes Ende. Es geht in The End um unsere Sterblichkeit als Spezies und als Individuen. Diese beiden Ebenen sind immer gleichzeitig da. Und ich hoffe, nein, ich glaube sogar, dass es noch nicht zu spät ist, um die Klimakrise zu lösen. Ich glaube, dass wir zumindest die schlimmsten Folgen noch abwenden können, wenn wir uns jetzt zusammenreißen. Mit aller Kraft, mit aller Solidarität. Aber die Wahrheit ist, wir wissen es nicht. Vielleicht wird uns etwas anderes vorher vernichten. Eine unkontrollierte künstliche Intelligenz, ein Atomkrieg oder eine andere Katastrophe. Und genauso wissen wir nicht, wann unser persönliches Ende kommt. Die eigentliche Frage ist also nicht, wie verhindern wir das Ende? Die Frage ist, wie leben wir, solange wir noch Zeit haben? Und genau darum geht es in diesem Film. Am tiefsten Kern ist er ein Werk der Liebe. Er wurde von einer Gruppe unglaublicher Künstlerinnen und Künstler geschaffen. Mit Liebe, mit Hingabe. Und er handelt davon, wie unsere Fähigkeiten zu lieben verdorrt und hohl wird, wenn wir uns selbst belügen. Wenn wir diese Lügen dann auch noch auf andere übertragen. Wenn wir unser eigenes Verhalten vor uns selbst rechtfertigen, obwohl wir wissen, dass es falsch ist. Wir können nichts schützen, das wir lieben, wenn wir nicht ehrlich damit sind. Sokrates sagte einmal, das unerforschte Leben ist nicht lebenswert. Und der Kern meines Films ist also nicht die Frage, was müssen wir tun, um das Ende zu verhindern, sondern was tun wir, solange wir noch am Leben sind?
So it's really less a question about what do we have to do to prevent the end than what do we do while we're alive.
Sagt und fragt Regisseur Joshua Oppenheimer. The End heißt sein neuester Film und kommt Donnerstag auf unsere Leinwände. Große Filmpremieren, glamouröse Festivalauftritte. Das ist die eine Seite der deutschen Filmbranche. So konnte man das zum Beispiel diese Woche sehen, als die Nominierungen für den Deutschen Filmpreis bekannt gegeben worden sind. Die andere Seite dieser Medaille, die sieht natürlich anders aus. Da geht es um unsichere Jobs, um lange Phasen der Arbeitslosigkeit und ein Sozialsystem, das viele Filmschaffende im Stich lässt. Besonders für die Crews hinter der Kamera, von Beleuchterinnen über Maskenbildner bis hin zu Produktionsassistenten, da wird die Lage immer prekärer. Die Auftragslage schrumpft, Budgets werden gekürzt, Streamingdienste produzieren weniger und viele fragen sich, wie soll das eigentlich noch weitergehen? Wie erleben jetzt die Filmschaffenden selbst diese Krise und welche Lösungen könnte es eventuell geben? Christian Berndt hat sich in der Branche umgehört.
Allgemein sieht es gerade recht bitter aus. Viele meiner Kollegen, sobald sie nur irgendein Jobangebot bekommen, egal was es ist, sagen sie, nehme ich.
Die Auftragslage ist katastrophal in der Filmbranche, aber der Motivaufnahmeleiter Michael Zemke hatte noch Glück. Er hat Arbeit bei einer Daily-Serie gefunden. Dort bekommt er zwar ein Drittel weniger Gehalt, dafür läuft der Vertrag bis zum Sommer.
Es ist üblich, dass man bei einer Daily etwas weniger bekommt, weil man längerfristig angestellt worden ist. Aber ich sehe auch die Situation gerade so, dass aufgrund der Situation in der Filmwelt auch generell weniger gezahlt wird. Das höre ich von Kollegen, die Gagen, die wir sonst üblicherweise verhandelt haben, derzeit weiter schlechter ausfallen als sonst üblich, weil alle wissen, nimm, was du kriegen kannst, sonst kriegst du gar nichts.
Zemke ist Vorsitzender des Bundesverbandes Aufnahmeleiter, der letztes Jahr gegründet wurde. Schätzungen zufolge haben Zehntausende Filmschaffende die Branche zuletzt verlassen. Die deutsche Filmwirtschaft ist nach Jahren des Booms am Tiefpunkt, so der Produzent und frühere Hochschullehrer an der Filmuniversität Babelsberg, Martin Hagemann.
Die Gründe für die Krise in der deutschen Filmwirtschaft zurzeit hängen sicherlich damit zusammen, dass wir aus einer, ich würde sie Überproduktionskrise nennen, kommen. Damit meine ich die Zeit, in denen die Streamer vor 5, 6 Jahren sehr, sehr viel in Auftrag gegeben haben, um in der Konkurrenz untereinander bestehen zu können. Diese Zeit ist vorbei.
Die Streamer konsolidieren und setzen vermehrt, wie der große Gewinner Netflix, auf eine Art Fernsehunterhaltung mit Sport- und Showprogrammen. Diese Umstellung hat die deutsche Filmwirtschaft besonders stark in die Krise gestürzt.
In Frankreich ist sie definitiv nicht da. Frankreich hat enorme Aufwuchszahlen in den letzten Jahren zu verzeichnen gehabt. England ist sehr viel stärker abhängig vom US-amerikanischen Markt. Aber die Engländer reagieren dann in der Regel und haben sie auch diesmal getan am Anfang des Jahres sehr schnell, indem sie ihre Anreize erhöhen.
Aber Deutschland ist im europäischen Rahmen nicht mehr konkurrenzfähig, so Hagemann. Der Grund sei, dass hierzulande immer noch nicht die in Europa üblichen Steueranreizmodelle und Investitionsverpflichtungen für Streamer eingeführt wurden. Die Abwanderung aus der Branche erlebt auch Regieassistent Gregor Stitzel.
Ich weiß von Kolleginnen und Kollegen, die auf dem Absprung sind, die Branche zu verlassen. Also ich habe gestern mit einem Kollegen darüber gesprochen und der meinte auch, er geht davon aus, dass wenn dieses Jahr jetzt weiter so schwach bleibt, wie das letzte war und alles sieht so aus, dass dann im Laufe dieses Jahres noch viele Leute aus der Branche rausfallen werden.
Auch Stitzel sucht gerade nach Beschäftigung und ist dabei, wie viele andere, sich ein zweites Standbein aufzubauen. Aber das ist nicht so einfach.
Regieassistent ist kein Ausbildungs- und kein Studienberuf. Wir haben die unterschiedlichsten Ausbildungs- und Berufshintergründe. Viele haben ein geisteswissenschaftliches Studium absolviert, viele aber auch nicht. Im Endeffekt kann man den Beruf nur Learning by Doing am Set erlernen. Und dementsprechend sind viele von uns auch einfach ohne eine Ausbildung.
Obwohl die Aufgaben von Regieassistenten in den letzten Jahrzehnten immer herausfordernder geworden sind, mag Stitzel seinen Beruf sehr gerne. Das Problem der mangelnden Aufträge trifft inzwischen sogar Bereiche, in denen normalerweise händeringend Mitarbeiter gesucht werden. So wie die audiovisuelle Übersetzerin für Japanisch und Chinesisch Anja Truong.
Ich denke, es ist noch nicht ganz so akut wie jetzt in anderen Sprachen. Gerade mit Englisch oder so, das ist, glaube ich, einfach wirklich nochmal ein ganz anderes Thema. Es ist zum Glück für mich jetzt noch so in den Sprachen, dass ich jetzt noch nicht komplett sage, okay, ich kann jetzt gar nicht mehr davon leben. Aber ich bin auch schon seit einer Weile dabei, mich umzuorientieren, beruflich auf jeden Fall.
Gerade im Anime-Film, sagt Truong, gab es in den letzten Jahren einen riesigen Boom. Auch jetzt gibt es noch eine gewisse Nachfrage, aber die Bezahlung wird immer schlechter. Aber Martin Hagemann ist überzeugt, dass es mit der deutschen Filmwirtschaft wieder aufwärts geht. In der Filmgeschichte war es immer so, dass nach Krisen der Film gestärkt zurückkehrte, meint Hagemann. Krisen gehörten immer zur Branche.
Das hat viel damit zu tun, dass Film, dass Medien, dass Serien einfach eine sehr teure Kunst sind und dafür viel Kapital benötigt wird. Und wenn dieses Kapital nicht mehr in genügender Menge zur Verfügung steht, dann geht die Branche auch schon mal durch eine Konsolidierung hindurch. Der Bedarf an Bewegtbild ist aber größer denn je. Insofern ist mir nicht so bang um die deutsche Filmwirtschaft, wenn wir die richtigen politischen Maßnahmen hier ergreifen.
Für die vielen Filmschaffenden stellt sich allerdings die Frage, wie lange sie diese Durststrecke durchhalten können. Wie schwierig die finanzielle Lage ist, hat sich auch an den vielen Filmschaffenden gezeigt, die sich gemeldet haben, um im Rahmen dieser Recherche ihre Situation zu schildern.
Die Leute machen sich Sorgen, machen sich Gedanken und sind insofern vielleicht auch sehr dankbar und froh darüber, auch wirklich sprechen zu können und zu dürfen. In der Branche muss sich gerade keiner dafür schämen, dass er keinen Job hat.
Stimmen von Betroffenen aus der kriselnden deutschen Filmindustrie. Christian Berndt hat sie für uns gesammelt. Wir kommen jetzt zu einem filmischen Werk über junge, wohlhabende Frauen, die eingesperrt sind in einem goldenen Käfig. Sie wollen ausbrechen, doch die Welt um sie herum hält sie fest. Genau darum geht es in Mond, dem neuen Film der österreichischen Regisseurin Kurtwin Ayub. Darin folgt sie einer Wiener Fitnesstrainerin, die in Jordanien ein paar Mädchen aus reichem Hause unterrichten soll und bald merkt, wie sehr diese junge Frauen eigentlich unterdrückt werden.
Ja, ich habe einen urgeilen Job-Offer bekommen. Ich gehe ein paar Monate weg und trainiere ein paar Cheaters.
We finally meet. Welcome to our home. We're gonna go and meet my sisters.
So maybe check out the arms first and then we just start with big circles of the shoulders to the back.
Everyone here is know about this family.
They are very, very famous.
Famous for what?
They are kind of bad.
Ein Ausschnitt aus Mond von Kurtwin Ayub, die ja für ihr Debüt Sonne schon gefeiert worden ist. Auch jetzt in Mond verwebt sie Realität und Fiktion und ist diesmal inspiriert von einem wahren Fall, der weltweit für Schlagzeilen sorgte. Es geht da um die Flucht von Prinzessin Latifah, der Tochter des Premierministers der Vereinigten Arabischen Emirate. Was hat sie an dieser Geschichte überhaupt so fasziniert? Das habe ich vor der Sendung Kurtwin Ayub gefragt.
Ich habe eine Dokumentation gesehen von BBC, wo eine Personal Trainerin von der Prinzessin interviewt wurde. Sie kam aus Europa und sie hat ihr geholfen bei der Flucht, die gescheitert ist. Mich hat interessiert daran, dass die Personal Trainerin wieder nach Europa gekommen ist, heil zurückkommt und jedem in Europa davon erzählt, aber irgendwie macht niemand was. Also mir geht es halt darum, dass es so mächtige Familien oder mächtige Strukturen auf dieser Welt gibt, wo man einfach zuschaut oder akzeptiert, weil die Machtdynamiken in der Welt haben sich langsam verändert. Also es gibt nicht mehr der große Westen und der arme Süden. Also zum Beispiel die Golfstaaten sind zu, wie würde ich sagen, mächtigen Playern geworden. Und es passieren Sachen und wir schauen alle zu.
Vielleicht, weil wir auch nicht so richtig verstehen, was da passiert, nicht wahr? Es geht in Ihrem Film auch immer, der Blick der Europäer auf den Nahen Osten ist viel von Missverständnissen, Stereotypen, Klischees geprägt, oder?
Genau, also es ist nämlich so, dass ich von einer westlichen Frau im Film erzähle, die nach Jordanien fährt und natürlich spiele ich mit Vorurteilen des Publikums. Also der Film ist jetzt kein einfacher Film, es ist ein Film, der mit den Erwartungshaltungen des Publikums spielt. Sarah ist der Spiegel gerichtet aufs Publikum. Wir gehen mit ihr mit und ich würde sagen, er triggert Erwartungen in einem Publikum, die ich dann eventuell bremse, um nicht zu viel zu spoilern. Aber ja, es geht darum, wie Frauen aus verschiedenen Ländern, in welchen Strukturen und Rollen sie stecken oder was es für Systeme gibt auf der Welt. Und es sind sehr spezielle Charaktere. Es ist natürlich, es ist ein Thriller. die Protagonistinnen stehen jetzt nicht für ein Land oder eine Kultur, sondern es geht einfach um Macht und Machtlosigkeit.
Sarah, diese Trainerin, die engagiert wird, um diese jungen Frauen in Jordanien, dieser reichen Familie zu trainieren, merkt ja, wenn sie ankommt, dass sie eigentlich als Trainerin gar nicht gebraucht wird oder auch gar nicht gewollt wird. Und sie sieht dann etwas. Sie sieht diesen goldenen Käfig, sie sieht eine Ungerechtigkeit. Und es ist interessant jetzt, als jemand, der den Film gesehen hat, wir erwarten irgendwie, tu etwas. Warum erwarten wir das überhaupt? Sie könnte ja sagen, nicht meine Kultur, nicht meine Familie, ich nehme das Geld, egal.
Ja, ich meine, im Grunde passiert das ja auch oft so. Aber das ist so, ich glaube, es steckt in diesen ganzen Filmen, die wir gesehen haben aus den 80ern und 90ern. Da kommt eine Actionheldin, eine Boxerin oder ein Boxer und rettet die Welt. Also das passiert halt wirklich von, ich weiß nicht, wie heißt das, Roadhouse und was weiß ich, diese ganzen Filme. In unserem Kopf kommt immer irgendein cooler Boxer und rettet alle armen Menschen. Und hier sind die armen Menschen aber reiche, eine reiche Familie. Also es sind nicht die armen Jordanier, sondern es ist eher die Sarah, die arm ist und die als Arbeiterin dort arbeitet. Und ja, sie ist nicht die große Heldin in dem Film, sondern es ist vielleicht die andere Person von dieser Familie. Also Nur, gespielt von Andrea Taye, sie ist ein arabischer Star.
Jetzt ist diese weiße Retterfigur, dieser White Savior-Mythos etwas, mit dem sich das moderne Kino sehr stark auseinandersetzt. Man versucht dagegen, andere Narrative zu setzen. Warum ist das überhaupt so, dass wir uns vielleicht nicht nur in den 80er Jahren mit diesen Retterfiguren so stark identifiziert haben? Rambo fällt einem ein, die retten die Welt und irgendwie fühlen wir uns dabei gut.
Naja, ich würde es jetzt nicht ganz so negativ sehen. Es ist auch ein großer Trend zu sagen, White Savior ist böse. Dabei müssen wir halt auch differenzieren. Der Begriff White kommt aus dem angloamerikanischen Raum. Also zum Beispiel, also ich bin ja auch gegen diese blöde Erzählung, aber um es nicht ganz zu, das ist böse und das ist gut. Es ist ja so ein absurder Gedanke zu sagen, wir als westliche Menschen, es ist böse darzustellen, dass wir als westlichen Menschen anderen Menschen helfen, was ja ein Widerspruch in sich ist, weil wir wollen ja den Menschen helfen. Und wenn jetzt Flüchtlinge im See versinken, tun ja die ganzen woken Linken ja aufzeigen, nein, das geht ja nicht. Aber andererseits sind sie gegen die White Savior-Geschichte in Filmen. Also diesen Widerspruch finde ich so interessant. Und ich weiß ja, dass mein Publikum aus Kulturbourgeoisie besteht und dass die meistens Pray oder Stand for posten. Und ich glaube, ich wollte diesen Widerspruch triggern in den Leuten.
Das funktioniert auch wunderbar, weil wir erfahren, aus welchen Verhältnissen Sarah kommt, nicht wahr? Ihre Karriere ist zu Ende. Wir sehen ja auch, was sie für familiäre Bindungen hat und was ihr auch vielleicht fehlt im Leben. Wieso war es wichtig, bei einem Film, der so stark in diesem jordanischen Haus, in dieser jordanischen Gesellschaft spielt, trotzdem noch diese Verankerung in Wien zu erzählen? Auch woher Sarah kommt und was ihr fehlt?
Ich glaube, es ist so, dass ich vielleicht aus meinem Hintergrund, weil ich bin aus dem Irak, erzählen wollte, dass es auch einen, vielleicht ist es ein Klischee, was man von Europa denkt, aber es ist das, was ich gesehen und gefühlt habe, und zwar, das ist eine Art Kälte, auch in der Familie, die, ich würde sagen, kurdisch oder arabisch, türkisch, syrisch, was auch immer, einfach da mehr Wärme existiert. Ich will nicht gemein sein. Aber ich glaube, ich wollte auch diesen Kontrast zeigen, dass die Sarah mit ihrer Schwester kaum eine Bindung mehr hat. Und im Gegensatz zu den Schwestern der Familie, die in Jordanien ist, also Nur, Fatima und Shaima, dass die eine viel ärgere Beziehung zueinander haben.
Und es ist ja auch so, dass der Film das stark über so eine Körperlichkeit erzählt. Ne? Wir haben es mit Sarah, mit einer Martial-Arts-Kämpferin zu tun. Da ist so eine Stärke erstmal in diesen Körper eingeschrieben. Und auf der anderen Seite diese im ersten Moment verwöhnten Prinzessinnen, die sich aber trotzdem dann als Kämpferin erweisen. Welche Rolle spielen diese Gegensätze im Film? Auch, dass Frauen und Frauenkörper auch so inszeniert werden, wie sie inszeniert werden.
Ich habe mir jetzt nicht so viele Gedanken darüber gemacht, wie ich Frauenkörper jetzt inszeniere, sondern die Personen sind so, wie sie sind. Aber es war sehr, sehr wichtig, dass die Sarah oberflächlich so aussieht wie eine Kämpferin mit ihren Muskeln, mit ihrer Körperlichkeit, mit ihrer Toughness. Und dass man von den Schwestern, von Nur und Shaima, zum Beispiel erwartet, Gott, das sind ja die verwöhnten Bitches. Und dass das halt im Endeffekt andersrum ist. Also nicht, dass Sarah jetzt verwöhnt ist, sondern eher Sarah sich im heimeligen Hotel lieber zum Beispiel zurückzieht, als jetzt die Welt zu erkunden. Im heimeligen Fünf-Sterne-Hotel.
Das stimmt. Die Besetzung von Sarah mit der Performance-Künstlerin Florentina Holzinger ist hier ein Coup und wird auch bis heute gefeiert seit der Premiere des Films in Locarno. Wieso ist sie die perfekte Sarah eigentlich?
Ich würde nicht sagen, sie ist die perfekte Sarah, weil Florentina würde wahrscheinlich anders agieren oder anders reden, weil sie spielt ja eine Figur. Das Passive, das Kühle, was Sarah im Film hat, das ist ja nicht Flo. Flo ist aber tough und hat dann eine Art bösen Humor oder einen düsteren Humor. Sie versteht die Welt so gut und beobachtet sehr gut. Und ich würde sagen, sie hat ihr Herz am rechten Fleck. Und deswegen passt sie sehr gut zu mir, würde ich sagen, ohne irgendwie. Aber ich würde sagen, wir zusammen können so gut arbeiten. Und sie hat das alles sehr gut verstanden, was ich wollte und was das Ziel ist, was die Botschaften sind, auch die komplexen Ideen dahinter. Und das war auch gut, weil ich glaube, mir ist schon wichtig, dass Schauspielerinnen und Schauspieler auch verstehen, was sie da mitmachen, weil ihre Gesichter tragen diese Verantwortung und auch ihr Spiel. Und da ich auch viel mit Improvisation arbeite, sind sie ja auch irgendwie Teil der Drehbuchautorinnen und Autoren. Es ist jetzt nicht, also sie sind alle Teil des Teams. Also ich habe da nicht so diese, natürlich bin ich die Regie, aber so dieses hierarchische, du musst das und das sagen, sondern wir bieten uns gegenseitig Sachen an und am Ende des Tages ist es ein Projekt von uns allen. Und Florentina war eine großartige Partnerin in dem.
Stichwort Publikum aufrütteln. Sie haben mal gesagt, Filme seien zu nett, war da, glaube ich, das Zitat. Also mit Provokation Publikum aufrütteln, ist das so ein Diktum des Kinos von Kutwin Ayo?
Ich will nicht sagen mit Provokation aufrütteln, sondern eher mit Realität, weil die Realität so arg ist manchmal. Und dann zeige ich gern, ich habe mir immer gesagt selber, ich würde gern so realistisch das Unrealistische an der Realität darstellen wollen, weil ich manchmal, wenn ich beobachte, wie die Welt oder wie Gesellschaft oder Dinge um mich herum passieren, denkt man sich manchmal, das ist so verrückt, das kann man nicht mal erfinden. Und diese Aufgabe stelle ich mir die ganze Zeit, dass ich die groteskesten Geschichten erzählen möchte, aber so realistisch, dass man im Publikum sitzt, so, ja, das könnte so passieren.
Regisseurin Kurtwin Ayub, sie ist genauso kraftvoll und energisch wie ihr Film Mond, der kommt Donnerstag in die deutschen Kinos. Wir kommen jetzt zu einem wahren französischen Publikumshit, der ab kommender Woche auch die Herzen der deutschen Kinogeher erreichen will. Der passende Titel dazu, Beating Hearts, das ist der große französische Kinohit der Saison. Ein sehr intensives Liebesdrama, das über Jahrzehnte hinweg die stürmische Beziehung zweier junger Menschen verfolgt, irgendwo zwischen jugendlichem Überschwang, Abstürzen und der Sehnsucht nach dem großen Glück. Regisseur Gilles Lelouch entfesselt dabei eine derartig emotionale Wucht, dass in Frankreich Millionen ins Kino geströmt sind. Was macht diesen Film denn so besonders? Jörg Taschmann versucht, diese Frage zu beantworten.
Es ist ein coup de foudre, ein Blitzschlag. So nennen die Franzosen die Liebe auf den ersten Blick. Und genau die trifft den jugendlichen Kleinkriminellen Clotaire und die 15-jährige Jacqueline, eine brillante Gymnasiastin. Da prallen zwei Welten aufeinander. Clotaire, der großmäulige Junge mit kurzgeschorenen Haaren, diesem Hauch von einem Oberlippenbart, der auf einem Autodach sitzt und alle beleidigt, die sich vom Schulbus ins Schulgebäude begeben. Nur Jacqueline vermag zu kontern und nennt ihn einfach Blödmann. Für ihn ist sie fortan nur noch Jackie. Aber eins ist klar, es funkt zwischen beiden und Regisseur Gilles Lelouch bricht schnell die Realität. Aus einem intensiven Blick werden zwei Großaufnahmen ihrer Gesichter. Beide werden in einen Lichtkegel getaucht, tanzen wild in einer verlassenen Fabrikhalle zu A Forest von The Cure. Gilles Lelouch kennt man zunächst als einen sehr physischen Schauspieler mit sehr markanten Gesichtszügen aus Actionfilmen wie Bac Nord, La French oder Dramen wie in Cédric Lapiches Mein Stück vom Kuchen. Aber er ist auch ein erfolgreicher Regisseur und landete mit Ein Becken voller Männer in Frankreich einen wahren Kinohit mit 4,3 Millionen Zuschauern. Beating Hearts ist nun sein dritter Langfilm, ein Herzensprojekt, das ihn 17 Jahre lang begleitet hat.
Es war Benoît Poulvorde, der mir das Buch Das wilde Leben von Neville Thompson schenkte und meinte, das würde mir gefallen. Er hatte recht. Es gab viele Themen wie die Hommage an die Jugend, die mich sehr ansprachen. Das ist eine grundlegende Phase im Leben, zwischen dem Kindsein und dem Erwachsenenwerden, die sehr chaotisch abläuft, voller Zärtlichkeit und Gewalt. Ich war jedenfalls hin und weg von diesem Buch. Natürlich hätte man daraus einen Film mit Handkamera im Stil der Dardenne-Brüder machen können, aber das war nicht meine Absicht. Für mich war die Geschichte sofort wie ein großes Fresko, wie die Coppola-Filme, The Outsiders und Rumblefish, die ich beide so liebte. Ich wollte ganz bewusst einen Film über einen Gangster machen, der ebenso cheesy wie gewalttätig sein sollte, mit dieser permanenten Mischung aus heiß und kalt. Dann wurde mir schnell klar, dass dieser Film, der mir im Kopf herumschwirrte, viel zu teuer war.
Nach dem kommerziellen Erfolg von Ein Becken voller Männer konnte Gilles Lelouch dann aber doch sein Herzensprojekt in Angriff nehmen. Im Original heißt Beating Hearts übrigens L'amour ouf, also in etwa krasse Liebe. Und so mutig wie dieser Titel ist auch der Film. Dieser überbordene Genremix aus Liebesdrama und Gangstergeschichte spielt auf zwei Zeitebenen und ist visuell tatsächlich angelehnt an Coppolas Jugendfilme The Outsiders und Rumblefish, findet aber auch durch das Setting zu Beginn der 1980er Jahre in einer nordfranzösischen Industriestadt seine Inspiration in britischen Sozialfilmen. Hinzu kommen Musik- und Tanzeinlagen. Gilles Lelouch ist ein Regisseur des Überschwangs, voller Leidenschaft und mit einer klaren Haltung.
À partir du moment où on met une caméra, à partir du moment où on écrit des dialogues,
von dem Moment an, wo man eine Kamera positioniert, Dialoge schreibt und Musik einsetzt, befindet man sich nicht mehr in der Realität. Es gibt keine Realität im Kino. Selbst die Dardenne-Brüder fiktionalisieren das Leben. Wenn man von diesem Prinzip ausgeht, ist es mir lieber, dass meine Kamera herumwirbelt, ich auf imposante Sonnenuntergänge setze und mit meinem Kino auch mal voll in die Fresse schlage, als mich an etwas zu versuchen, das die Realität nur imitiert. Denn die Realität hat nichts mit Filmemachen zu tun. Für mich sind David Lynch, Francis Coppola, Martin Scorsese und Steven Spielberg die ganz großen Regisseure.
Die beiden liebenden Clotaire und Jackie werden doppelt besetzt. Als Jugendliche spielen sie die Nachwuchsdarsteller Malik Fricka und Mallory Vanek, zwei Nachwuchstalente, glaubwürdig und voller Energie. Wenn Clotaire dann für einen lokalen Gangsterboss arbeitet und Jackie vernachlässigt, später sogar 10 Jahre in den Knast wandert, kommt es in dem 160 Minuten langen Epos zu einem Zeitsprung. Die in Frankreich so bekannten François Civil und Adèle Exarchopoulos spielen das Paar als Erwachsene. Zugegeben, der zweite Teil des Films ist nicht mehr ganz so charmant und packend wie die ersten 80 Minuten, kann aber durch ein großes Finale versöhnen. Allein in Frankreich haben über 5 Millionen Zuschauer den Film im Kino gesehen, der unfassbare 35 Millionen Euro gekostet hat. Gerade bei einer jungen Generation ist der Erfolg phänomenal. Vielleicht, weil der Film so rührend und so schamlos auf die erste große Liebe setzt.
Jörg Taschmann über Frankreichs großen Kinohit Beating Hearts ab Donnerstag im Kino. Erotik, Exotik und eine junge Frau auf der Suche nach sinnlicher Selbstbestimmung, das war das Erfolgsrezept der Emmanuel-Filmreihe, die in den 1970er Jahren zu einem weltweiten Phänomen geworden ist. Jetzt hat die französische Regisseurin Audrey Diwan, immerhin Gewinnerin des Goldenen Löwen von Venedig, für ihre Annie Ernaux-Verfilmung Das Ereignis eine neue Version des Stoffs vorgelegt. Der Film ist in Deutschland auf Video on Demand erschienen und das ist Grund genug für uns zu fragen, was machte diesen Filmmythos Emmanuel eigentlich so faszinierend und was erzählt die Warns Version jetzt anders? Darüber konnte ich vor der Sendung mit Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger sprechen und wollte zunächst von ihm wissen, was seiner Meinung nach denn den Mythos Emmanuel ausmacht.
Emmanuel ist ein Popphänomen der 70er Jahre und das erklärt sich sehr stark aus dem Kontext, in dem dieser Film damals platziert werden konnte. Das war aus mehreren Faktoren heraus wohl auch ein Glücksfall. Also es ist so, dass man wissen muss, Ende der 60er Jahre wurden weitgehend die Zensurbeschränkungen, vor allem in Europa, aber auch weltweit im Kino gelockert, sodass also die Darstellung von Sexualität eine völlig neue Bedeutung und auch eine neue Dimension erreichte. Man hatte vorher das vor allem im europäischen Kino aus den sogenannten Schwedenfilmen, also schon in den 50er Jahren gab es da ja mehr Nacktszenen, zum Beispiel sogar bei Ingmar Bergman. Und diese Filme waren international sehr erfolgreich. Also sie waren, obwohl sie zum Teil anspruchsvolle Filme sind, also auch Autorenfilme, wegen dieser freizügigen Szenen. Und das bereitete gewissermaßen den Boden für zwei Strömungen. Das eine ist tatsächlich die Präsenz von Hardcore-Pornografie, die durch den Film Deep Throat dann in Amerika auch in Kinos lief, und andererseits Emmanuel als einem Hit 1974 des französischen Kinos. Man muss aber sagen, dass der Film Emmanuel 1974 von Juste Jacquin, einem Modefotografen, als Regiedebüt gedreht, tatsächlich auch ästhetisch revolutionär war, weil er eben in Thailand gedreht wurde. Er hat also quasi so diese globalen Schauplätze etabliert. Dann hat er wirklich zum Teil eine große ästhetische Qualität, was die Darstellung von Nacktheit und Sexualität betrifft. Und er schafft quasi Setpieces, die eine sehr interessante Idee von Erotik versprechen, die dann aber nie ganz einlösen. Und genau das ist, glaube ich, auch das Erfolgsrezept gewesen. Also, dass man den Film mit gutem Gewissen besuchen konnte, auch als zum Beispiel Pärchen aus der Bildungsbürgerschicht.
Also schon mehr als Softcore-Kitsch, womit Emmanuel manchmal dann doch noch verglichen wird.
Das ist ja durchaus wertend, wenn man sagt, dass der Film kitschig sei, was sich begründen lässt. Das ist keine Frage, weil er natürlich so eine Übererfüllung dieser Klischees bietet. Der ist absolut exotistisch. Er ist auch in der postkolonialen Kritik, könnte man sagen, sexualisiert er das Fremde auch auf eine bestimmte Weise. Emmanuel selbst ist so die Unschuld, die dort so eine Initiation erfährt. Also all diese Dinge könnte man durchaus als Erotik-Kitsch bezeichnen. Und sie wurden auch endlos oft wiederholt. Und zwar bis zum Erfolg der Heimmedien, der Pornografie in Heimmedien Anfang der 80er Jahre, da wechselte das. Aber die ganzen 70er Jahre war das ein Konzept, das endlos oft wiederholt werden konnte.
Kommen wir doch jetzt zu der neuen Variante von Audrey Diwan. Der Film erzählt von Emmanuel als Hoteltesterin, die es nach Hongkong verschlägt. Da sind wir ja schon wieder bei dem, was die Originalfilme ja hatten. Also diese traumhafte Exotik, die Schauplätze, die man nicht kennt, ein gewisser hedonistischer Geist. Wie geht denn jetzt Audrey Diwan mit den Elementen des originalen Emmanuel-Universums um?
Also wir haben eine ganz andere Zeit mittlerweile. Als in den Mitte der 70er Jahre war es so, dass diese sexuelle Initiationsreise von Sylvia Christel, die ja wirklich Anfang 20 auch war damals, durchaus als eine sexuelle Befreiungsgeschichte gesehen wurde und auch also so Women's Liberation mit sich zu tragen schien. Wenn man den Film heute sieht, wirkt das erstaunlich schlecht gealtert. Das war das Problem, das Audrey Diwan hatte, als sie, die ja eine ausgewiesene Autorenfilmerin ist, sie hat ja den Film Das Ereignis, der auf Arte jetzt auch zu sehen ist, gedreht, und sie ist natürlich belastet von folgenden Prämissen. Laura Mulvey ist immer mit dabei. Laura Mulvey ist die Begründerin der feministischen Filmtheorie, die den Begriff des Male Gaze bereits 1975 begründet hat, aber nicht am Beispiel von Emmanuel, sondern am Beispiel des Classical Hollywood, also Sternberg, Hitchcock und so weiter. Und diese Idee, dass es quasi einen Male Gaze gibt, der das kommerzielle Kino dominiert und quasi kritisiert werden muss und quasi neue Varianten hervorbringen sollte, das ist das eine, was sie belastet. Und das andere ist MeToo, also quasi dieses Bewusstsein, dass also auch während Dreharbeiten, im Kontext von Filmen und so weiter, sexuelle Übergriffigkeit nicht bestritten werden kann, also dass solche Fälle immer wieder gibt. Deswegen ist es so, dass der neue Film Emmanuel unter völlig einem völlig anderen Kontext entstanden ist und mit Noémie Merlant, ja eine, sagen wir mal, Ikone dieser Generation, nämlich bekannt aus dem Film Porträt einer jungen Frau in Flammen, aufweist in der Hauptrolle, die ein ganz anderer Typus ist als Sylvia Christel. Also es ist alles unter komplett anderen Vorzeichen gedreht und das Ergebnis ist ein komplett anderer Film. Also der neue Emmanuel-Film ist fast nicht mehr vergleichbar. Er ist ohne den alten nicht denkbar, aber er macht alles anders. Er hat denselben Schauplatz, das ist vollkommen richtig. Der Film spielt exotisch in Hongkong, aber er spielt vor allem in diesem Hotel. Wir sehen eigentlich nichts Exotisches, außer als sie dann abends im Nachtleben mal sich bewegt. Aber selbst das ist anders dargestellt. Es ist ein alltägliches, ein Geschäfts-Hongkong und keine exotische Kulisse, die so eine Art Imaginationsraum darstellt. Die Sexszenen sind alle mit einer Idee, dass der Blick eingegrenzt wird. Also er wird gleichberechtigt, Männerkörper, Frauenkörper. Er schwelgt nicht in dem, was man theoretisch als diesen 70er-Jahre-Erotik-Kitsch bezeichnen kann, sondern er ist in diesem klaren Bewusstsein gedreht. Und ich muss es leider so sagen, das Ergebnis ist kein erotischer Film. Das Ergebnis ist ein Diskursfilm, der für ein kommerzielles Publikum möglicherweise nicht funktioniert, weil er eben diese Idee der Unschuld, der Verwilderung, der Übergriffigkeit, die alles in den 70er Jahren mitschwang, nicht mehr riskieren kann.
Also mehr eine zeitgemäße Fortschreibung oder dann Dekonstruktion, müsste man das sagen? Also wie geht der Film dann doch noch mit dem Mythos um oder was bleibt am Ende übrig vom Mythos?
Ich habe den Film mit einem gewissen Gewinn gesehen. Jetzt muss man sagen, ich bin ja Filmwissenschaftler und für mich sind solche Konzepte wie die Gaze-Theorie, die Blick-Theorie natürlich super produktiv und wichtig. Ja? Wenn man den Film so betrachtet, ist er sehr produktiv und er ist eine Dekonstruktion der Klischees und er zerlegt die Klischees und baut sie sich neu zusammen und das Ergebnis ist ein Diskurs über Blicktheorie und über Konzepte der Verführung, aber die werden nicht zur Anwendung gebracht, meines Erachtens. Also der Film ist eher als Essay zu sehen über diese Formen des Blicks, als eben, dass er den Blick nutzt, um uns als Publikum zu vereinnahmen. Ja? Und die Figur, und das scheint mir sehr wesentlich, ist ja deutlich älter als Anfang 20. Es ist eine Frau, Anfang, Mitte 30, die eben Erfahrung hat, die abgeklärt ist. Das ist total wichtig. Sie ist nicht die großäugige, unerfahrene, die sich den Männern und auch Frauen, ist ja immer auch so multisexuell, was da abläuft in den klassischen Filmen, ausliefert. Es gibt keine Auslieferung. Sie behält die Kontrolle. Und dann gibt es so Grenzmomente, aber die sind alle immer noch sehr gut abgesichert. Also diese Formen, es gibt ganz ehrlich, in beiden ersten Emmanuel-Filmen also gibt es Vergewaltigungsszenen. Und das ist etwas, was hier undenkbar ist. Also zumindest auf die Weise, wie das so bedenkenlos die ersten Filme machen. Oder der enorme Age-Gap, dass also Alain Cuny ja als wirklich ein Star des französischen Kinos als Best-Ager die 20-jährige Emmanuel da herumführt. Sowas ist hier in den neuen Filmen nicht denkbar.
Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger sprach mit mir über den Mythos Emmanuel anlässlich der Neuverfilmung von Audrey Diwan, die jetzt in Deutschland auf Video on Demand erschienen ist. Und nach so viel aktuellem Kino in dieser Sendung ist es jetzt Zeit für einen Blick zurück. The Lady with the Torch, so heißt die große Retrospektive zum 100-jährigen Jubiläum des Hollywood-Studios Universal Pictures. Erstmals in Locarno gezeigt letzten August, ist sie jetzt endlich in Deutschland angekommen und gastiert derzeit im Zeughauskino in Berlin. Die Auswahl legendärer Filme dieses besonderen Studios bietet einen schönen Einblick in die Vielfalt der Geschichten, die dieses Studio, das immer als Poverty Row galt, also als arme Ecke Hollywoods, hergestellt hat. Auch große Regisseure wie Frank Capra, Howard Hawks oder John Ford genossen dann doch die kreative Freiheit, die sie von Studioboss Harry Cohn erhielten. Warum gerade dieses Hollywood-Studio jetzt mit so einer großen Retrospektive wieder durch die Welt tourt, das erklärt uns jetzt der iranisch-britische Kurator der Reihe, Ehsan Hoshbacht.
It is true that the origins of Columbia Pictures are very modest.
Es stimmt, dass die Ursprünge von Columbia Pictures sehr bescheiden waren. Und es stimmt auch, dass die Produktion und das Produktionsvolumen bis in die 40er Jahre und darüber hinaus relativ klein blieben. Es war immer ein vorsichtiges Studio. Und vielleicht gerade deshalb, aufgrund der begrenzten Ressourcen, haben sie versucht, innovativer im Geschichtenerzählen zu sein und mehr Risiken einzugehen. Sie haben auch vermieden, ihre Mitarbeiter mit den damals üblichen 7-jährigen Verträgen Augen zu binden. Man könnte sagen, Columbia war dem Stil eines europäischen Studios nachempfunden. Auch dort gab es viel Bewegungsfreiheit für die Kreativen. Auch da gab es keine langen Verträge. Bei Columbia konnten sich alle ausprobieren, die mal einen Film machen wollten, solange sie im Budget blieben. Deshalb sieht man bei Columbia Pictures, dass Drehbuchautoren, Schauspieler, Kameraleute und sogar Cutter ihre eigenen Filme machen konnten. Auch deswegen habe ich mich entschieden, eine Retrospektive über dieses einzigartige Studio zu machen.
Sie haben zwar gesagt, das Studio hat keinen spezifischen Filmstil, aber würden Sie dennoch sagen, dass es Elemente gibt, die auf etwas hinweisen, was man schon als Columbia-Handschrift beschreiben könnte?
Yes, indeed, there is something which can be called Columbia style. After you watch the films back to back, it's not in the glamour or grandeur.
Ja, es gibt etwas, das man als Columbia-Stil bezeichnen kann. Es ist nicht der Glamour oder die Größe der Produktion, sondern die Art und Weise, wie die Geschichten entwickelt werden. Es geht um das schnelle Tempo. Columbia-Filme sind oft sehr kurz im Vergleich zu anderen Studios und packen viel Inhalt in kurze Laufzeiten. Es herrscht eine einzigartige Effizienz im Erzählen. Und dabei sehen die Filme nie billig aus. Die Kameramänner sahen sich nicht als Künstler, sondern als Handwerker, die aus den geringsten Mitteln den größten Effekt zaubern konnten. Diese Mischung aus erzählerischer Effizienz und hohem Tempo ist typisch für Columbia. Die großen Hollywood-Studios wie Warner Brothers, Fox oder MGM hätten sich nie auf diese Weise an so seltsame, beunruhigende und letztlich großartige Filme herangewagt.
Sie haben ja Harry Cohn schon zweimal erwähnt, er war Mitbegründer und Präsident von Columbia Pictures und seine Arbeitsmoral und sein Leben sind ja wirklich legendär. Welche Rolle spielte er selbst bei der Etablierung von Columbia als funktionierendes Studio und wie war er denn selbst in Bezug auf den Umgang mit Stars und Regisseuren bei Columbia?
Well, Harry Cohn was the absolute definition of an asshole.
Harry Cohn war die absolute Definition eines Arschlochs. Aber er war auch jemand mit kreativer Vorstellungskraft und enormer Hingabe. Viele der Studiochefs dieser Generation, meist eingewanderte osteuropäische Juden, wollten etwas schaffen, das nicht nur Geld einbrachte, sondern auch neue Horizonte eröffnete. Cohn war extremer als andere Studiochefs, der fast alles persönlich überwachte. Egal ob B-Film oder prestigeträchtiger A-Film, er war immer beteiligt, schickte seine berüchtigten Memos, telefonierte, nahm an Story-Diskussionen teil und kommentierte den ersten Schnitt des Films. Er war überall, vom Titel des Films bis zum Casting der Stars. John Ford, ein unabhängiger Regisseur, der 5 Filme für Columbia drehte, beschrieb Cohn als jemanden, auf dessen Worte man sich verlassen konnte. Aber nach Cohns Beerdigung sagte Ford zu einem Freund, dass er gekommen sei, um sicherzustellen, dass dieser Mistkerl wirklich tot sei. Man hört immer beides. Geschichten über seine Großzügigkeit und seinen Sinn für Vertrauen, aber auch über seine Tyrannei.
Generosity and his sense of trust. And also hear that he was a tyrant and he was an impossible character.
Die Retrospektive heißt The Lady with the Torch, also die Frau mit der Fackel. MGM hatte seinen Löwen, RKO diese Radioantenne und Columbia eben die Fackeldame, die man vor jedem Film sieht und die man bis heute ja kennt, wenn man Filme von Columbia im Kino zu sehen bekommt. Wer ist diese Lady with the Torch?
The Lady with the Torch that appeared as the Columbia logo in different variations, including in some of the early variations draped in American flag.
Die Lady with the Torch, die als Columbia-Logo erscheint, ähnelt natürlich der Freiheitsstatue und steht für amerikanische Werte. Aber in den Filmen von Columbia sieht man oft die unglamouröse Seite dieser Dame. Filme wie All the King's Men zeigen politische Korruption und sind sehr progressiv. Die Auswahl der Retro zeigt viele ungeschönte Seiten des amerikanischen Lebens, oft mit einem kritischen Blick. Es sind sehr aktuelle Filme und die Retrospektive soll das zeigen.
Of being fast, of being topical. These films are very topical.
Der Kurator Esan Hoschbacht über The Lady with the Torch, die große Columbia Pictures Retrospektive, die derzeit in Berlin zu sehen ist und bald auch noch andere deutsche Städte besucht. Nächste Woche gibt es dann an dieser Stelle den Bücherfrühling von der Leipziger Buchmesse. Vollbild kommt dann in 2 Wochen wieder mit dem Neuesten aus der Welt des Kinos. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.